Un quadro quindi che non poteva non destare preoccupazione, perché spero sia chiaro a tutti in quest'Aula che non possiamo permettere.
Dann haben wir hier Satellitenbilder aus Tabriz und Khomeini. Die sind vom 10. April und die zeigen laut CNN, dass der Iran die Eingänge zu seinen unterirdischen Raketenbasen freilegt, um Abschussrampen zu bergen, die während der zweiwöchigen Waffenruhe unter der Erde stecken geblieben waren. Und das ist brutal. Der Iran ist in dieser Sache unwahrscheinlich behende und fleißig. Ja? Die Amerikaner und Israelis bomben das, zerbomben das Straßennetz oder die Brücken, ja, die Gleise, das Schienennetz, und der Iran baut in Windeseile wieder auf. Fast 100% von dem zerstörten Potenzial ist schon wieder aufgebaut. Die Amerikaner bomben die Atomanlagen oder die Tunnels bei Tabriz und Khomeini, weil darunter eben diese Raketenherstellungsstätten sind und Drohnenherstellungsstätten sind, ja. Zumindest vermuten das die Amerikaner, ja. Die Bilder geben ihnen recht. Die liegen aber so tief in der Erde, dass weder die Amerikaner noch die Israelis mit ihren Raketen da was ausrichten können, mit ihren Bomben. Die Iraner sagen, okay, bitteschön, macht. Und nach den Bombardements, da holen die ihre Bagger raus, ja, kommen wieder Hunderte, Tausende von Arbeitskräften her, Bagger kommen her, ja, und irgendwelche MPGs, das sind so Pioniergeräte, und die buddeln den Eingang wieder frei. Und im Bauch der Erde ist alles intakt. Ja, das heißt, für was haben wir dann gebombt? Das heißt auf Deutsch, die Bombardements aus der Luft können einen Krieg nicht entscheiden. Wie ich gestern gesagt habe in meinem Video. Schaut mal rein. Ja, also das ist schon brutal. Dann haben wir hier ein Video. Das ist grenzwertig. Ich sage euch mal den Text. Ja, in einem Monat wird es im Iran weder Strom noch Trinkwasser mehr geben. Sie werden gezwungen sein, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Gehen wir mal zurück, Fokus auf den ersten Satz. In einem Monat wird es im Iran weder Strom noch Trinkwasser mehr geben. Sie sind schlimmer als Tiere. Wir werden sie behandeln wie Tiere. No food, no water, no electricity. Woher kennen wir das? Gab es da nicht mal einen Verteidigungsminister, der so gesprochen hat von einem Land da drüben im fernen Osten? Nee, im Nahen Osten? Ja? Das sind Tiere, no food, no water, no electricity. Das ist abstoßend, meine ihr Freunde. Das ist abstoßend. So führt man keinen Krieg. Ja? Ich komme da nochmal drauf zurück. Ja? Das erklärte die ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin Victoria Coate, siehe Video, ja, sie erklärte den Kern des amerikanischen Blockadeplans. Die Blockade, sagt sie, bedeutet im Grunde genommen, dass nicht der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormuz hat, sondern die Vereinigten Staaten von Amerika, worin sie sich tierisch täuscht. Ja, und soweit ich gehört habe, sagte sie weiter, hat der Iran, wenn das so weitergeht, etwa einen Monat Zeit, um die grundlegenden Funktionen, Strom und Wasser aufrechtzuerhalten. Das ist fast alles, was sie tun können oder was sie noch haben, was wir noch zerstören können. Ja? Herr Trump, was Sie da machen, wenn Sie das genauso machen, das ist eine Kriegsführung auf dreckige Art und Weise. Und das sage ich. Das macht man nicht, ja. Das ist ein Krieg gegen die Bevölkerung, ja. Das ist ein Krieg gegen die Bevölkerung, gegen 90 Millionen Iraner. Von denen 91, so und so viel Millionen mit dem Krieg eigentlich direkt gar nichts zu tun haben. Was euch stört, das ist dieser Starrsinn, dieser Stolz der Iraner. Da kommt ihr nicht mit klar und deswegen no food, no water, no electricity, ja. Aber ich denke, der Plan, der geht so nicht auf. Das kann man nicht machen. Jetzt gebe ich euch mal eine kleine Einlage von der Fremdenlegion. Gehen wir zurück nach Afghanistan. In den Jahren zwischen 2009 und 2012. Da war meine Einheit, also die Fallschirmjäger der Fremdenlegion, war da in Afghanistan im Einsatz. Ich war nicht dabei. Da war ich schon draußen aus der Legion. Ich habe aber Freunde, die dabei waren. Unter anderem zum Beispiel der Generalbefehlshaber damals der Task Force Lafayette. Das war damals ein General, das war der General Chavancy. Den kenne ich sehr gut. Das war 1986 mein erster Zugführer in der Fremdenlegion. Da war er junger Leutnant, kam gerade von Saint-Cyr. Und wie gesagt, 2009, 11, 12, in welchem Jahr das genau war, weiß ich nicht. Aber es war in diesen Jahren. Da war er eben als Brigadegeneral Offizier, der die Task Force Lafayette in Afghanistan unter seinem Befehl hatte. Da war noch ein anderer Offizier dabei, den ich sehr gut kenne, das ist der Colonel Bello de Minier. Der war mal Kompaniechef von der dritten Kompanie vom Deuxième Rep, von meiner alten Einheit. Ja, und dann gab es noch einen Offizier, der war ein junger Leutnant in meiner Kompanie im Deuxième Rep, im zweiten Regiment étranger Parachutist, aus dem später ein Reporter von Le Figaro wurde. Und mit denen habe ich gesprochen, ja? Und die haben mir alle gesagt, Thomas, pass mal auf. Wenn wir zum Beispiel Patrouille gefahren sind, Offensivpatrouille, zur Erkundung oder zur Aufklärung, und wir kamen an ein Dorf ran in Afghanistan, ja, wir kamen runter von den Bergen und stießen auf ein Dorf. Und aus dem Dorf heraus ist auf uns geschossen worden. Da haben die auf uns geschossen, diese Mujahideen, diese Taliban. Wisst ihr, was wir gemacht haben oder weißt du, was wir gemacht haben? Ja, wir haben es nicht so gemacht wie die Amerikaner, weil die Amerikaner haben sofort Mayday, 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 we have a problem. Und dann sind die A-10 gekommen, ja, und die Kampfflugzeuge und die haben alles platt gemacht im Dorf, weil da ja Widerstand war. Nee, aber die Offiziers, die Legionärsoffiziere haben mir erzählt, nee, so haben wir das nicht gemacht. Wir haben uns wissentlich zurückgezogen vom Dorf, sind wieder zurück in die Berge und wir haben somit gesorgt, dass der Gegner, der Feind, wenn er mit uns kämpfen wollte, raus ist aus dem Dorf, weg von der zivilen Population. Und dann haben wir mit dem Gegner, dann haben wir es mit dem Gegner ausgetragen in den Bergen. Von Mann zu Mann, von Einheit zu Einheit, von Soldat zu Soldat. Wir hatten keine collateral damages. Nein, das haben wir nicht gemacht. Und das sollte für die Amerikaner so eine kleine Lektion sein. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel, das möchte ich euch gerne zitieren. Da war ich aber dabei, das war 97 im Kongo-Brazzaville. Wir sind ja damals in einen Hinterhalt geraten, mein Zug und ich, ja. Zug, das ist eine militärische Einheit, 42 Mann, die hatte ich damals unter meinem Befehl. Wir sind reingefahren, vom 6. auf den 7. April in den Hinterhalt. War ein blutiger Hinterhalt, wir hatten Tote, wir hatten Verletzte, ja. Aber da gab es eine Szene, es war mitten in der Nacht, der Hinterhalt war noch am Laufen. Da war, ich würde sagen, massives Feuerwerk am Machen, ja. Und da hat man auf uns geschossen aus einer Baracke raus. Die Baracke lag so am Rande im Halbdunkel. Ja, das war so eine Bretterbaracke. Und da haben wir ganz deutlich Mündungsblitze gesehen von mindestens 2 MGs. Die lagen genau an der Baracke, am Eingang von der Baracke. Und die haben auf unser Feuer erwidert. Jetzt hätte ich sagen können, Achtung, wir erwidern das Feuer, wir machen die Baracke platt, wir schießen auf die Männer, die hinter den MGs liegen. Haben wir nicht gemacht. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben das Feuer nicht erwidert. Wir haben beobachtet. Ja, war ja stockdunkle Nacht. Die Entfernung war ungefähr 100, 120 Meter. Dann haben wir unsere CCP hingeschickt, die Krab. Ja, das ist so eine kleine Eliteeinheit innerhalb unseren Fallschirmjägerteams, ja. Und die haben sich rangeschlichen auf leisen Sohlen mit ein paar Mann, ja, mit Nachtsichtgeräten. Tarnen täuschen leise Sohlen. Die haben keine Waffen eingesetzt, haben wirklich, die haben sich da rangeschlichen. Und dann haben die versucht, diese Männer hinter den MGs auszuschalten per Nahkampf, ohne Einsatz von Schusswaffen. Aber der Feind hat das vermutlich mitbekommen und ist geflüchtet. Und dann sind die CCP-Leute rein in die Baracke. Und was war da? Da waren an der Wand gelehnt mindestens 45 Frauen mit ihren Kindern. Zivilisten, alte Männer, alte Menschen. Hauptsächlich, wie gesagt, Frauen und Kinder. Hätten wir es gemacht, wie die Amerikaner es gerne machen, oder diese anderen Nationen aus dem Nahen Osten, das heißt, massiv das Feuer erwidert, weil auf uns geschossen worden ist, dann wären all diese Frauen dem Collateral Damage erlegen. Das heißt, man kann auch im Krieg eine gewisse Herangehensweise in der taktischen Operationsführung walten lassen. sodass Collateral Damage verhindert werden kann. Und das ist richtig und das ist wichtig. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir sorgen dafür, dass die Population des Iran no food, no water, no electricity, ja, wenn man diese Schiene fährt, dann habe ich dafür nur Verachtung übrig. Das macht man nicht. That's the point. Das geht nicht. Ne? Auch im Krieg gibt es Regeln und sei es nur diese hier. Ich kann mich wieder im Spiegel anschauen. Auch als Soldat, auch als Politiker, auch als Präsident der Vereinigten Staaten von whatsoever Amerika. Ja? Aber jetzt mal ehrlich, der Iran steht eigentlich seit dem Jahr 1975, nee, seit dem Jahr 1979 unter Sanktionen. Und die USA können unmöglich alle den ganzen Handel blockieren, das geht nicht. Die können nicht alle Handelswege schließen. Der Iran wird auch die Seeblockade überleben. Das ganze System ist darauf trainiert, irgendwie zu überleben. Ja? Der Iran hat Erfahrung mit Krisen, hat sich angepasst und die Bevölkerung hat gelernt, mit Krisen und Sanktionen umzugehen, zu überleben, reinzugehen in dieses Survival-Schema. Und was viele vergessen ist, der Iran hat mächtige Verbündete. Russland und China, um nur zwei davon zu nennen. Das heißt, die ganze Aktion, die darauf abzielt, den Iran auszuhungern, auszutrocknen, finanziell, wirtschaftlich in die Knie zu zwingen, ist zum Scheitern verurteilt, meine Herren. That's the point. Die Amerikaner werden das noch feststellen. Die können diese Blockade, diese Seeblockade, nicht allzu lange aufrechterhalten. Und wenn sie jetzt davon absehen, chinesische Tanker anzuhalten, die auszunehmen von dieser Blockade, dann ist das schon mal ein Zeichen der Ohnmacht. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass China die große USA eigentlich demütigt. Genauso wie der Iran dies tut. That's the point. Ich, wenn Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wäre, ich würde mir sagen, ja, Krieg ist scheiße, wir verhandeln auf Augenhöhe. Köfferchen packen, mit meinem Außenminister, mit meinem Verteidigungsminister, mit einigen Wirtschaftsministern, rein in den Flieger, rüberfliegen, Landung Teheran. Das Erste, was ich machen würde, wäre diese zerbombte Mädchenschule in Mina besuchen. Mea culpa, lasst uns reden. Das wäre eine angesagte Maßnahme. Das wäre, ich bin Präsident vom mächtigsten Land der Erde. That's the point. Ja? Wir machen mal weiter. Das US-Außenministerium, Israel und Libanon haben sich nach dem gestrigen Dreiertreffen in Washington auf die Aufnahme direkter Verhandlungen geeinigt. Das heißt, der Libanon sucht die Gespräche zu den USA und zu Israel. Ich persönlich halte das für einen Fehler. Ich habe das begründet in einem meiner Videos vorher. Der israelische Botschafter in Washington sagt, Israel und der Libanon seien sich einig, den Libanon von der Hisbollah zu befreien. Die Hisbollah, ich habe das schon mal begründet, ist Teil von dieser Balance des Libanon. Und wenn die Hisbollah wegfällt, die Hisbollah, das ist ja Schia, das sind Schiiten, das sind Muslims. Und die Muslime, ob jetzt Schiiten oder Sunniten, sind Teil von einer Balance, von einer internen Balance zusammen mit den Christen. Und wenn ein Teil von dieser Balance, in diesem Fall die Hisbollah, wegfällt, weil man die jetzt entmachten und entwaffnen möchte, dann gerät diese Balance außer Kontrolle. Dann wird das so. Und dann gibt es im Libanon einen Bürgerkrieg. Aber dieser Step, diese Entscheidung, das liegt jetzt beim Libanon. Zu sagen, nein, wir wollen keine Einmischung von außen. Dann haben wir hier noch einen Bericht von Bloomberg. Ich lese den mal vor, ist auf Englisch. Ich übersetze im Anschluss. The real purpose of the American blockade of Iranian ports is to harm China, not Iran, as China receives most of its oil through the Strait of Hormuz. Das stimmt aber nicht ganz so. Warum stimmt das nicht? Da haben die falsch recherchiert. Weil China deckt nur 13% seines Ölbedarfs mit Öl aus dem Iran. Ja? 13% vom ganzen Öl, das China braucht, kommt aus dem Iran. Das ist, wenn man das umlegt in Zahlen, unwahrscheinlich viel. Aber China könnte auch ohne diese 13% weiterschreiten und weitermachen und würde nicht kollabieren. Dann holen die sich eben mehr Öl aus Russland. That's the point, ja? Und dann habe ich schon mal angesprochen, dass, wenn die Iraner clever sind und die das so möchten und Iran mit China ein Abkommen trifft diesbezüglich, dann wird einfach dieses Öl das geliefert wird vom Iran an China, dann wird das nicht mehr durch die Straße von Ormus transportiert, sondern die verladen das auf Eisenbahnlinien, ja, auf Waggons, auf Tankschiffe, auf Tanker, ja, und dann wird es eben über Landweg verfrachtet, via Pakistan, et voilà. Dann ist der Effekt der gleiche. China bekommt seine 13% Öl, aber nicht mehr via Schiffe durch die Straße von Ormus, sondern eben über Landweg. Das wird ein bisschen aufwendiger, wird ein bisschen teurer, wird ein bisschen länger dauern, aber wenn das einmal eingespielt ist, wenn die Mechanismen da sind, dann wird das genauso klappen wie über Schiffweg. That's the point. Das heißt auch hier, die USA haben sich hier ein Eigentor geschossen. Die wollten durch diese Seeblockade den Iran in die Knie zwingen, vielleicht auch China so ein bisschen, ja, runterbringen, in die Knie zwingen. Aber die haben sich damit ein Eigentor geschossen, weil China andere Möglichkeiten hat. Mehr Öl von Russland, einfach durchfahren und sagen, ihr könnt uns mal, weil die Chinesen ganz genau wissen, unsere Öltanker wird keiner angreifen. Die Retourkutsche wäre immediat, also sofort. Oder eben in extremis dieses Öl, das wir brauchen, diese 13%, um unseren Haushalt zu decken, naja, dann wird das über Landweg verfrachtet via Pakistan. What? Dann wären die US-Schiffe irgendwo auf einer Linie. Ja, man spricht ja von 15 Kreuzern und Zerstörern und von der ganzen Armada. Die wären da irgendwo auf Lauerstellung auf einer Linie, ich würde sagen Südsomalia und Goa auf der anderen Seite. Ja, Somalia hier im Westen, Indien hier im Osten, Höhe Goa, auf der Linie wären die dann, out of reach of the Iranian Raketen und Drohnen. Die würden dort Wochen, Monate, Jahre lang auf der Lauer liegen. Und im Hintergrund lachen sich die anderen Mächtigen ins Fäustchen. Russland sowieso, weil die haben Ölverkäufe wie noch nie in ihrer Geschichte des Landes vorher. Die Chinesen lachen sich auch ins Fäustchen, weil sie sagen, wir fahren da einfach durch. Wenn nicht, machen wir eben den Landweg. Hurra, die ganze Zeit kostet die Welt. Die Iraner, die sind Sanktionen gewöhnt, die kommen damit klar. What? Und irgendwann wird diese Armada die Blockade wieder zurückgezogen, weil die Effizienz nicht beim Rendezvous. Was machen wir dann? Ja, was machen wir da? So, liebe Freunde, ganz zum Abschluss haben wir noch ein Thema, das ist ein bisschen off-topic. Den Bericht habe ich gestern gefunden, hier steht zu lesen. Europa beschleunigt die Arbeit an einem Plan für das Funktionieren der NATO ohne die USA. The Wall Street Journal. Die Europäer arbeiten aktiv an einem Reserveplan zur Aufrechterhaltung ihrer Verteidigungsfähigkeit für den Fall, dass die USA beschließen, aus der NATO auszutreten. Wir lassen das mal so stehen. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner aus der NATO austreten werden, nicht freiwillig. Warum? Da gibt's ein Wort, das begründet alles. Rammstein. Punkt. Vielleicht noch Landstuhl. Früher wäre der Pirmasens mit dabei gewesen. Rammstein ist der größte Militärflughafen außerhalb von Amerika. Die USA können es sich nicht leisten, auf diese Plattform Rammstein zu verzichten. Das ist ein strategischer Major Point, würde ich sagen. Das ist strategisch für die Amerikaner wertvoller als Fort Knox. Fort Knox, da liegt das ganze Gold der Amerikaner. Da liegt auch unser Gold, das wir vielleicht endlich mal wieder heimholen sollten nach Deutschland. Die Franzosen haben das angeblich schon gemacht. Ja? Das heißt, ich glaube nicht, dass die Amerikaner aus der NATO raus wollen, weil dann hätten sie Rammstein verloren. Das können sie nicht. Landstuhl, da ist das größte Hospital der Amerikaner, das größte Militärhospital der Amerikaner außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Das können sie dann auch nicht aufgeben, würden sie auch nicht aufgeben. Und früher hatten wir noch Pirmasens, das fällt jetzt so ein bisschen flach, da war die USMC. Ja? Das war das United States Medical Care Center. Jedes Pflaster, jede Krücke, alles was mit Medizin zu tun hat, das rübergefrachtet wurde nach Afghanistan, in den Irak etc. pp., das kam früher von Pirmasens, von dieser USMC. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass die Amerikaner sagen, okay, ihr Deutschen, ihr habt uns nicht geholfen, ihr wart keine Hilfe in unserer Iran-Krise. Wir bestrafen euch dahingehend, dass wir meinetwegen von diesen 20.000 Soldaten, die wir noch in Germany haben, dass wir da 15.000 abziehen. Richtung Bulgarien, Richtung Polen, Richtung Rumänien. Ja, das wäre für die Deutschen natürlich schon ein ökonomischer Verlust, ganz klar. Da gehen Arbeitsplätze flöten. Das ist ganz, weil die Amerikaner, die konsumieren ja auch in Deutschland. Ja, und die binden Arbeitskräfte, deutsche Arbeitskräfte. etc. pp. Das kann ich mir vorstellen. Aber dass die Amerikaner sagen, wir gehen raus aus der NATO mit Blick auf Rammstein, no way, auf gar keinen Fall. Die Europäer arbeiten aktiv an einem Reserveplan zur Aufrechterhaltung ihrer Verteidigungsfähigkeit für den Fall, dass die USA beschließen, aus der NATO auszutreten. Da waren wir stehen geblieben. Ja? Also ich persönlich bin ein Fan von einer Europaarmee. Und ich persönlich wäre dafür, dass Europa sich sagt, okay, wir lösen uns von den Amerikanern. Ja? Und ich denke auch, dass Europa sein Feindbild neu definieren müsste. Man müsste sich die Frage stellen, wer ist denn wirklich unser Feind? Weil früher haben wir immer so den Blick nach Osten gewandt. Auch jetzt wieder durch den Ukraine-Krieg. Ja? Wie ich Soldat war bei der Bundeswehr, ja, fern im Osten stehen dunkle Wolken. Oder Lagebild, da war Russland immer rot. Russland war der designierte Feind. Und ich denke, dass es an der Zeit ist für Europa, sein Feindbild neu zu definieren. Ja? Ich bin für eine Europa-Armee. Ich persönlich bin für eine Europa-Armee. Die aufzubauen wäre nicht mal Hexenwerk. Ja? Eine gemeinsame Armee benötigt gemeinsame Waffensysteme. Ja? Waffensysteme, die mit den amerikanischen Waffensystemen nichts zu tun haben. Eine gemeinsame Führungsebene, gemeinsame Budgets und gemeinsame Entscheidungsträger und vielleicht eine gemeinsame Sprache. Und wenn wir das auf die Beine kriegen würden, und das ist kein Hexenwerk, man muss sich da wirklich nur mal hinhocken und strategisch denken und mal über Jahre, über Thinktanks und über neu definierte Feindbilder nachdenken und die Lage anpassen. Dann könnte das was werden. Ja? Es gab da schon Pläne mit der deutsch-französischen Brigade und Eurocorps und was weiß ich, toten Teufel, aber die sind alle irgendwie, so habe ich das Gefühl gehabt, nie ernst genommen worden. Und wir müssen raus aus den amerikanischen Waffensystemen. Wir müssen weg von der Idee, dass wir Teile brauchen für unsere Waffensysteme von den Amerikanern. Wir müssen weg von der Idee, oder wir müssen hin zu der Idee, dass wir uns sagen, was wir im Augenblick haben in unseren Waffen, auch in den Fliegern, das sind Killswitch-Systeme drin von Amerikanern. Wenn die Amerikaner auf der anderen Seite vom Kanal oder vom Ocean, vom Atlantik, irgendwie nicht mehr liefern oder vielleicht auf Knöpfchen drücken, wir wissen es nicht, und das Killswitch wird aktiviert, dann könnten wir gegebenenfalls in Europa gar keinen Krieg mehr führen. That's the point. Und dann stellt sich wieder die Frage, Krieg gegen wen? Feindbild neu definieren, sich neu orientieren. Ja? Wer ist aktuell zu dieser Stunde unser wirklicher Feind? What? So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Mein Motto ist No Coffee, No Worky, aber auch Krieg ist scheiße. Ich melde mich ab aller Bundeswehr. Ich melde mich ab aller Fremdenliga und tschüss, servus, macht alle gut. Ich liebe euch und servus Deutschland. Bye, bye. Und ich wünsche euch ein geiles Leben. Ich wünsche euch allen ein fröhliches Leben. Ich wünsche euch allen ein Leben in völliger Eigenverantwortung. Ich wünsche euch ein selbstbestimmtes Leben. That's the point. Think twice. Ja? Servus, macht's gut.